Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist Montag, der 31. Oktober 2022 und ich muss sagen, ich habe ein hartes Wochenende hinter mir. Ja, ich habe ein hartes Wochenende hinter mir und jetzt kommen natürlich gleich wieder die üblichen Verdächtigen und sagen, was hat der Schröder wieder gemacht? Was hat er gemacht? War er wieder Bergheim? War er wieder feiern? Nein, es war viel schlimmer. Ich musste meine Show spielen in Augsburg. Das war ein echter Albtraum. Nein, das war's nicht. Nein, ich habe mein erstes Wochenende auf einer neuen Plattform hinter mir. Ja, und zwar auf Mastodon, so heißt sie. Genau, das ist die neue Plattform, wo jetzt alle hingehen, die halbwegs auf der Höhe der Zeit sind und Twitter verlassen. Wegen dem bösen Elon Musk, der Drecksau. Ja, wir, die Coolen, wir sind weg. Wir haben was Neues entdeckt. Und das ist jetzt eben hier, der Mastbetrieb. Also Mastodon, also da halt, da drüben. Da ich weiß nicht, wo es ist, aber ich habe es mir verlinkt. Deswegen findet es mein Handy automatisch. Twitter ist böse. Wegen Elon Musk und jetzt gibt's das Neue. Und für die, die das noch nicht kennen, folgt mir dort. Ich heiße dort, Achtung bitte, haltet euch fest, @schröderlife@mastodon.social. Das ist seine Adresse. Die kann man auswendig, wie früher die dreistellige Telefonnummer der eigenen Oma in der Provinz, aus der man kam. Das ist ganz einfach, das merkt man sich. Deswegen sage ich es nochmal, @schröder, ach übrigens, ich habe es vergessen, @schröder_, also _live, @mastodon_social. Da bin ich. Ja, was ist das jetzt, Mastodon? Das ist im Grunde ja so eine Art dezentralisiertes Twitter, also mit ausschließlich netten Leuten. Also wirklich wahnsinnig nett. Mein erster Post war, eure Freundlichkeit kotzt mich schon jetzt an. Da hat man mir direkt gedroht, dass ich sofort von der Plattform fliege, wenn ich so weitermache. Nein, es ist wirklich sehr angenehm dort, weil die ganzen Idioten nicht da sind. Noch nicht. Kommt sicher früher, als wir alle glauben. Und wenn ihr dort seid, was beobachtet man dort, wenn man dort ein ganzes Wochenende verbringt, ohne zu schlafen? In erster Linie automatische Weiterleitungen von Twitter, nur noch unleserlicher als auf Twitter und noch kryptischer als dort. Also lohnt sich, geht dorthin. Und es scheint zu funktionieren. Wobei ich mich frage, wie lange? Ich meine, noch sind da nur sehr nette Leute. Wobei nicht nur, ich habe da auch ein paar gesehen, die fand ich schon auf Twitter nicht so nett. Die tun nur so nett. Und ganz ehrlich, eine nette Alternative zu Twitter, das funktioniert doch nicht. Leute, die auf Twitter sind, sind doch dort, weil sie sich verbal prügeln wollen. Machen wir uns doch nichts vor. Leute, die auf Twitter sind, die wollen sich empören. Die wollen drüber kommentieren. Drüber kommentieren, das ist ja nichts anderes als so eine Art Backpfeife von oben runter auf die Leute, die man nicht ausstehen kann. Die sind dort, um sich aufzuregen. Und wenn du jetzt eine Plattform erfindest, wo du hingehst, ohne dich aufzuregen als Alternative für Twitter. Ich meine, ganz ehrlich, da sagen doch die meisten, hallo, was mache ich denn jetzt? Soll ich meinen Partner oder meine Partnerin zu Hause vermöbeln? Nee, also gib mir mein Twitter zurück. Auch wenn es Elon Musk ist, der dort jetzt regiert. Insofern, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich jedenfalls bleibe da. Soll ich nochmal meine Adresse sagen? Soll ich sie euch nochmal sagen? Ach nee, komm, wir wenden uns Wichtigerem zu. Viele von euch fragen sich natürlich jetzt, meine Fresse, sag mal, ist heute nicht Feiertag? Warum labert mir der Schröder dann trotzdem mein Ohr ab von seinen komischen Internetgeschichten, die er offenbar sonst niemandem erzählen kann? Also das Letzte stimmt, ich habe niemandem, den ich das erzählen kann, was ich euch hier erzählen kann. Deshalb habe ich einen täglichen Podcast übernommen. Und warum bin ich heute da? Weil Feiertag ist. Ja, das stimmt, aber eben nicht überall. Wie immer in einem so sympathischen christlichen föderalen Staat wie Deutschland. Heute ist Reformationstag und zwar in Brandenburg, Niedersachsen oder auch Bremen und allen ostdeutschen Bundesländern. Ja, ihr habt recht, Brandenburg ist auch ein ostdeutsches Bundesland, aber es ist irgendwie nicht so richtig Osten. Es ist halt noch krasser, ne, als der Rest des Ostens. Und ich sage euch, ich liebe Brandenburg. Also bitte keine Nachrichten schreiben, mich hätte hier Brandenburg beleidigt. Nichts liegt mir ferner. Nur in Berlin. Hier wird kein Reformationstag gefeiert.
1517 hatte Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen. Das wird heute gefeiert.
Ja, aber ganz ehrlich, sowas brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Reformationstag in Berlin. Ob irgendjemand irgendwo irgendwas dran nagelt, das interessiert hier sowieso keine Sau mehr. Denn hier wird rund um die Uhr genagelt. Was willst du auch machen in einer Stadt, in der alle nur drauf warten, dass endlich wieder Wochenende ist zum Feiern oder das Bürgergeld eingeführt wird, sodass man noch komfortabler durchs Leben kommt, ohne arbeiten zu müssen. Ja, um hier mal ein Klischee zu bedienen, das natürlich auch Quatsch ist. Aber hey, entweder ich beleidige Berlin oder Brandenburg, eins von beiden muss sein. Also bitte habt euch nicht so. Wir sind hier nicht auf Master-Dings da. Ne? Hier wird noch hart gearbeitet und hart um die Ohren gehauen. So, und wenn ihr jetzt zu diesen schrecklichen atheistischen Hauptstädtern gehört wie ich, dann sitze ich hier und mache für euch Wach und Wichtig heute. Einfach, weil wir sagen, christliche Feiertage gehen uns am Arsch vorbei. In Berlin feiert man dafür heute wahrscheinlich, egal ob Feiertag ist oder nicht, auch wenn Montag ist und auch wenn morgen kein Feiertag ist, völlig egal, das hier. Da kriegt man eine richtige Gänsehaut. Ähnlich gruselig wird es diese Woche auch bei der Bundesregierung, denn die alljährliche Gruselparty im Kanzleramt muss dieses Jahr wahrscheinlich ins Wasser fallen. Da könnte man sich fragen, warum das so ist. Hohe Gaspreise, die das Heizen im Regierungsviertel unbezahlbar machen. Der Frust der FDP nach der Wahl in Niedersachsen? Nein, da geht's wohl eher um die Reisepläne von unserem lieben Freund Olaf Schlumpfi Scholz. Persönlich, nämlich nach China.
Aber da sind noch so viele Fragen zu klären, dass es gegenwärtig da auch keinen Zwischenstand zu vermelden gibt.
Ja, wie immer, wenn irgendwas heikel ist, dann wird der Kanzler so schmallippig. Ne? Hat ja auch so schmale Lippen, deswegen kennt er das schon von Natur her. Und dann sagt er lieber nichts. Ich mag auch, wenn er dann so latent sich in die Ecke getrieben fühlt und dann so ein bisschen arrogant wird, wie hier. Er kann das gar nicht ohne diese leichte, grinsende Arroganz. Und tatsächlich gibt's noch sehr viele offene Fragen, denn kurz nach Halloween reist Schauer Scholz trotz der großen Kritik von Leichenlindner und Horror Habeck. Sag mal, welcher Bild-Zeitungsredakteur hat eigentlich so eine Formulierung hier in dieses Skript geschrieben? Sag mal, was ist denn das für eine Alliterationspampe hier? Hauptsache LLHH. Nein, ich sag euch, wer es war. Ich hab's selber gemacht. Ja, ihr merkt, ich plane eine große Karriere bei Springer. Ja, mein großes Ziel. So, auf jeden Fall, kurz nach Halloween reist also Schauer Scholz, trotz der großen Kritik von, ich sag's nochmal, weil ich so stolz bin auf die Formulierung, Leichenlindner und Horror Habeck, trotz der Kritik der beiden reiste also nach Peking. Unser, Achtung, nächste Alliteration. Schon ein bisschen älter, aber immer noch schön, Schlumpfi Scholz.
Reisen oder nicht reisen. Bundeskanzler Olaf Scholz bekommt in diesen Tagen eine Fülle von Ratschlägen.
Ja, und Ratschläge sind ja bekanntlich auch Schläge. Die hat der Olaf aber auch verdient nach der vergangenen Woche. Ich sage nur, China und Hamburger Hafen, alles nicht so einfach. Reist er denn jetzt oder reist er nicht? Oder zieht er am Ende die Reißleine? Man weiß es nicht. Wie immer, wenn es Gegenwind gibt und seine Ideen eher so mittelmäßig bis schlecht sind, macht Olaf Scholz genau eine Sache hervorragend: an seiner Idee festhalten. Fakten sind ihm wurscht, Koalitionsfrieden interessiert ihn nicht. Im Zweifel zieht er die Richtlinienreißleine, also die Richtlinienkompetenz hervor, und dann macht er sowieso, was er will. Und deshalb will Kanzler Scholz jetzt auch nach Peking aufbrechen. Die Einschätzung von Politikwissenschaftler Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist die folgende. Und ich habe so den Eindruck, also leg mich nicht fest, aber ich habe den Eindruck, der ist eher ein Reisegegner.
Dieser Besuch ist ja ein durchaus bemerkenswerter Besuch deshalb, weil Generalsekretär Xi Jinping jetzt gerade bestätigt wurde, im Amt bestätigt wurde, seine Macht ausgebaut hat und einen Kurs verfolgt, der niemandem gefallen kann.
Ja, solche Expertenmeinungen bestärken Scholz doch nur, erst recht nach China zu fliegen. Und irgendwann muss er dann Xi nach dessen Kaiserkrönung auch mal irgendwie sowas wie gratulieren. Na? Kriegt der Scholz sie hin? Keine Frage. Gibt's denn irgendjemanden, der überhaupt keine Kompetenz hat und sich trotzdem mit Anlauf in jedes Thema reinwirft, das ihm vorgehalten wird? Jemand, der Scholz vielleicht doch noch dazu bewegen könnte, die Reise zu verschieben? Ja, natürlich, den gibt's. Und der sagt Folgendes zu Scholz' Reise ins Reich der Mitte.
Zu einem schlechteren Zeitpunkt könnte er gar nicht fahren. So kommentiert CDU-Chef Friedrich Merz die China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz.
Friedrich Merz, mein Lieblingsoppositionsführer, der bekanntermaßen nur mit dem Nachtzug verreist, aber nicht nach China, das ist ihm dann doch zu weit. Und nur wenn Olaf Scholz noch nicht in die gleiche Richtung gefahren ist. Also die beiden werden sich in Peking nicht treffen. Sollte Olaf Scholz diese Woche noch weiter Richtung Osten reisen, könnte er gerade noch rechtzeitig einen Abstecher nach Japan machen. Da würde er dann nicht nur auf seinen Parteifreund, den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, treffen, dessen Mitgliedschaft in der SPD, wir wissen es alle natürlich, ruht. Das nur für alle, die schon jetzt direkt zum Füllfederhalter geschrieben haben, um mir das mitzuteilen. Nein, in der japanischen Hauptstadt Tokio ist gerade ein recht bizarrer Weltrekord aufgestellt worden. Dort haben sich 178 Menschen mit dem gleichen Namen zusammengefunden und alle heißen Frank-Walter Steinmeier. Nein, alle heißen Hirosaku Tanaka. Noch nie wurde registriert, dass so viele Personen mit dem gleichen Namen am selben Ort waren. Vielleicht sollte man das auch mal ausprobieren. Viele Menschen finden, die zum Beispiel, sagen wir mal, Olaf Scholz heißen, und die alle an einem Ort versammeln. Ne? Das, ich glaube, da kämen einige zusammen. Oder ganz viele, die Florian Schröder heißen zum Beispiel. Ich glaube, da kommen blöderweise noch mehr zusammen, weil das ein noch austauschbarerer Name ist. Ja, kann so schwer nicht sein, oder? Ja, ihr seht, meine Fantasie am Montagmorgen kennt keine Grenze. Das Wochenende auf Mastodon war zu schön.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Feiertag am 31. Oktober, nicht hier in Berlin und erst recht nicht für unsere Außenministerin Annalena Baerbock. Ist ab heute zu Gast in ein paar lupenreinen Demokratien. So trifft sie an diesem Montag in Kasachstan ein. Danach geht's weiter nach Usbekistan. Die Reise findet direkt vor dem G7-Gipfeltreffen der Außenminister in Münster statt. Begleitet wird Baerbock von einer Wirtschaftsdelegation. Der Fokus liegt vor allem im Energie- und Infrastrukturbereich. Das muss diese wertegeleitete Außenpolitik sein, von der wir hier auch im Podcast so gerne sprechen. Ob es heute Süßes oder Saures für die Bundesregierung gibt, dürfte sicherlich auch durch den Bericht zur Gaspreisbremse entschieden werden. Der wird heute durch die Expertenkommission Erdgas und Wärme an den Bundeskanzler und die Minister für Wirtschaft und Finanzen übergeben. Erste Details sind schon bekannt. So sollen Konzerne nur dann für ihren Gasverbrauch entlastet werden, wenn sie ihre Standorte erhalten wollen. So zumindest der Vorschlag der Expertinnen und Experten.
Die Zahl des Morgens.
Und diese Zahl an diesem Morgen ist die 77, denn es besteht der begründete Verdacht, dass das Bild New York City One des Künstlers Pete Mondrian wahrscheinlich seit 77 Jahren, also seit dem Tod des Künstlers im Jahre 1945, falsch rum gezeigt wird. Und jetzt ist der Kuratorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, der das Bild gehört, auf einem alten Foto was ganz Revolutionäres aufgefallen.
Und das ist nur so mit einer Kante zu sehen. Und man sieht aber, dass es umgedreht ist, also dass es nicht so hängt wie das Werk bei uns in der Sammlung. Und das war der Ausgangspunkt, einmal genauer hinzugucken, wie kann das sein? Kann es tatsächlich sein, dass das Werk, so wie wir es haben, nicht richtig steht, sondern vielleicht auf dem Kopf ist?
Gut, das Bild besteht auch nur aus ein paar bunten Klebestreifen. Das kann schon mal falsch aufgehängt werden. Und dann fast ein Jahrhundert genau so weiterhängen. Aber trotzdem, da regt man sich über irgendwelche Klimaaktivisten auf, die Gemälde mit Kartoffelbrei beschmieren wollen. Und dann sorgen Kunstexperten dafür, dass hier ganz große Werke der Öffentlichkeit einfach über Generationen falsch gezeigt werden. Kunstbanausen, sage ich da nur. Kunstbanausen. Alle miteinander. Außer mir. Versteht sich.
Wach und wichtig. Das Interview.
So, liebe Leute, ich möchte als gut gelaunter Morgen-Podcaster positiv in diese Woche starten. Ja, man nennt mich auch den Eckhard von Hirschhausen Junior und seit der sich vom großen Thema Glück verabschiedet hat und nur noch Umweltaktivismus macht, habe ich das Thema besetzt. Ja, in vielen Ländern gehen die Herbstferien zu Ende in diesen Tagen. Für viele Schülerinnen und Schüler bedeutet das Unglück, liebe Freundinnen und Freunde, Unglück. Aber das soll nicht unser Thema sein. Wir wollen ja das Positive in den Vordergrund stellen. Ein guter Grund also für die Stadt Braunschweig, das Glück zum Unterrichtsgegenstand zu machen. Zugegeben, wer in Braunschweig aufwächst, braucht auch noch jede Menge Nachhilfe in Sachen Glück, aber das ist ein anderes Thema. Mal ernsthaft, dahinter steckt tatsächlich ein größeres Projekt. 35 Lehramtsstudierende werden bis Januar 2023 300 Grundschülern Glücksunterricht geben. Ja, das Ganze ist Teil eines Forschungsprojekts der TU Braunschweig. Wie das Ganze funktionieren kann und was es uns als Gesellschaft vielleicht bringt, kann ich jetzt mit dem Leiter des Braunschweiger Projekts besprechen, Tobias Rahm, Glücksforscher und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für pädagogische Psychologie an der TU Braunschweig. Guten Morgen, Herr Rahm.
Schönen guten Morgen.
Herr Rahm, können Sie mir nochmal eine ganz einfache und nachvollziehbare Definition geben, was das jetzt eigentlich genau ist, dieses verdammte Glück, das ich nie empfinde als traurig? Komiker?
Ich versuche das mal als Forscher tatsächlich so zu machen, dass das alle verstehen können. Wenn wir 100 Leute in der Fußgängerzone fragen, kriegen wir 100 verschiedene Antworten und das ist dann für die Forschung natürlich total schwierig. Deswegen benutzen wir ein Konstrukt, das nennt sich subjektives Wohlbefinden. Und Menschen mit einem hohen subjektiven Wohlbefinden oder Glücksempfinden haben dann häufig positive Emotionen, seltener negative Emotionen und eine insgesamt hohe Lebenszufriedenheit, eine gute Bewertung von ihrem Leben, kognitive Bewertung. So viel erstmal die Abrundung.
Dann frage ich doch mal direkt konkreter nach, was macht jetzt eigentlich so ein Glücksforscher genau und wie kann man das dann wissenschaftlich einordnen?
Naja, wir machen uns natürlich Gedanken darüber, was ist Glück? Wie die Frage gerade schon, es gibt also noch eine Menge andere Konstruktionen, die man da heranführen kann. Und dann überlegen wir, wie können wir sowas messbar machen? Was für Fragebögen verwenden wir? Was für Beobachtungsmöglichkeiten haben wir? Und der noch weitere Schritt ist dann, können wir Wohlbefinden tatsächlich verbessern? Kann man das trainieren? Und wenn man das tut, bleibt das dann so oder nicht?
Und wie zufrieden sind jetzt die Menschen und die Kinder in Braunschweig? Also sind die eher glücklich oder unglücklich? Also wie gesagt, ich habe ja bei Braunschweig so meine Zweifel, ob das jetzt die Glückshauptstadt Deutschlands sein könnte. Aber vielleicht habe ich da auch Vorurteile und täusche mich.
Also ich bin schon lange Braunschweiger und total glücklich damit. Und wir wissen zum Beispiel aus verschiedenen Studien, wo es sich besonders gut leben lässt. Offensichtlich haben in Deutschland insbesondere die Küstenregionen die Nase vorn. Und das scheint auch so ein bisschen an diesem, ich habe Meer und ich habe Blick in die Weite und sowas zu liegen. Ganz genau hat man das aber noch nicht so rausgefunden. Aber wie gesagt, Braunschweig kann ich sehr empfehlen.
Und da sind die Menschen auch glücklich oder wo rangiert jetzt Braunschweig genau in der Glücksstatistik?
So genau ist das nicht ausdifferenziert, soweit ich das zumindest kenne. Wir werden jetzt in der nächsten Woche, wenn das Glücksprojekt startet, auch gleich die Lehrerinnen und Lehrer, die Studierenden und auch die Schülerinnen und Schüler zu ihrem Glück, zu ihrem Wohlbefinden befragen. Und da verwenden wir zum Teil Instrumente, die standardisiert sind. Und danach kann man tatsächlich gucken, in welchem Normbereich bewegt sich denn unsere Stichprobe. Ob das dann jetzt repräsentativ für Braunschweig ist, muss man noch mal ein bisschen relativieren. Aber da kann man dann Anhaltspunkte von ausziehen.
Sie haben jetzt eben gesagt, die Küstenregionen sind besonders zufrieden. Auf der anderen Seite würde ich jetzt daraus schließen, dass besonders die Gegenden unglücklich sind, wo es vielleicht weniger Weite gibt. Also zum Beispiel meine Heimat Baden-Württemberg. Ich komme vom Fuße des Schwarzwalds aus dem Süden Baden-Württembergs. Der Schwarzwald, das klingt schon düster. Da gibt es das Höllental, da gibt es also Schluchten. Da müssen die Menschen wahrscheinlich sehr unglücklich sein, so wie ich früher, als ich dort gelebt habe. Kann das sein?
Also es gibt ganz, ganz viele Lebensumstände, die sich auf das Wohlbefinden auswirken. Und Menschen, die zum Beispiel häufig im Wald spazieren gehen, sind tendenziell glücklicher als Menschen, die das nicht tun. Ich glaube, es liegt nicht so sehr daran, in welcher Region wir uns befinden, sondern was wir persönlich aus der Region, aus den Gelegenheiten, aus unserem Leben, aus unserem Befinden machen.
Warum führen Sie jetzt dieses Forschungsprojekt ausgerechnet mit Kindern durch?
Naja, also es gibt eine schöne Idee. Das ist von dem, sowas wie der Gründungsvater der positiven Psychologie, also der Lehre vom, wie erforschen wir Wohlbefinden. Und er hat gesagt, wir brauchen eine große Mission für unser Fachgebiet. Und er sagt, unsere Mondlandemission der positiven Psychologie ist, bis zum Jahr 2051 werden 51% der Weltbevölkerung aufblühen. Und wenn wir jetzt tatsächlich dafür sorgen wollen, dass es allen Menschen auf der Welt besser geht, und mehr auch in diese Richtung psychisches Wohlbefinden, Aufblühen, subjektives Wohlbefinden gehen, dann sind natürlich unsere Bildungssysteme der beste Ansatzpunkt, wo wir Einfluss haben. Ja, also wir können nicht in die Elternhäuser reingehen, wir können nicht in diese Peer-to-Peer-Netzwerke reingehen, aber wo wir als Gesellschaft, als Staat einen Einfluss haben, das ist die Schule. Wenn wir in der Schule sagen, das ist so wertvoll, dass wir das lernen wollen, und für mich ist das auch genauso wertvoll wie Mathe, wie Schreiben, wie Kurvendiskussionen, wie Geschichte, dafür sorgen zu können, dass man selbst glücklich ist, dass man gutes Wohlbefinden hat.
Aber sind denn Kinder überhaupt repräsentativ für die restlichen Gruppen der Gesellschaft? Also man hat ja häufig das Gefühl, Glück ist bei Kindern ja auch was völlig anderes als bei Erwachsenen. Die haben ganz andere Parameter, wann sie glücklich sind. Die sind zum Teil viel leichter glücklich zu machen, zum Teil viel schwerer glücklich zu machen.
Ja, völlig klar. Dem Kind schenke ich ein Eis und schon ist es glücklicher. So einfach ist das manchmal. Ne? Das funktioniert im Erwachsenenalter manchmal auch. Ja, wenn ich das richtige Paar Schuhe endlich gefunden habe, bin ich vielleicht auch erstmal glücklicher. Nee, es geht um Fähigkeiten, die man lernen kann. Es geht darum, mit negativen Emotionen gut umgehen zu können, einordnen zu können, was sie uns sagen wollen und überhaupt merken zu können, was fühle ich denn eigentlich? Und es geht darum zu gucken, wo kommen positive Emotionen her in meinem Leben? Und es geht darum zu gucken, was macht mich zufrieden? Worauf bin ich stolz? Und es geht darum zu gucken, wie man achtsamer durchs Leben geht. Also die schönen Momente, wie das Eichhörnchen, was den Baum hochklettert oder sowas, stehen zu bleiben und wahrnehmen zu können. Die Prioritäten im Leben richtig zu setzen. Und all das sind Sachen, die man auch Schülerinnen und Schülern schon ein bisschen beibringen kann.
Jetzt ist es ja so, dass Sie den Lehrkräften viel Freiraum bei der Gestaltung geben und der Glücksunterricht wahrscheinlich nicht unbedingt so ablaufen wird, wie jetzt, sagen wir mal, eine klassische Geschichts- oder Mathestunde. Wie sieht so eine Stunde stattdessen aus? Können Sie das in etwa beschreiben?
Ja, klar. Also wir haben das natürlich schon strukturiert gemacht. Wir wollen es ja auch erforschen. Wir wollen wissen, ob hinterher was bei rumkommt. Dementsprechend sind wir darauf angewiesen, dass die Studierenden, die Unterrichtsstunden durchführen, dass die möglichst das Gleiche machen. Also wir gucken dann auch, ob es bei einem mehr geklappt hat, beim anderen weniger. Aber die sollen natürlich möglichst das Gleiche machen. Das heißt also, wir haben jede Woche eine Glücksstunde und dann haben wir 30 Studierende, 35, die in Schulen gehen. Und dort, naja, also wir fangen an damit, ein kleines Begrüßungsritual. Da springen die Schülerinnen und Schüler in den Raum rein und rufen ihren Namen. Und das ist so das Erste, was passiert. Da werden Menschen mit ihrem Namen in die Klasse begrüßt von anderen, von unseren Studierenden jetzt. Und es wird gleich erstmal so ein Auge-zu-Auge-Kontakt hergestellt und klargemacht, hier, du bist wichtig. Und heute passiert was anderes, als normalerweise passiert. Und dann gibt es in der Regel irgendwann im Verlauf der Stunde eine kleine Geschichte. Da wird also zum Beispiel in der zweiten Stunde wird über den gelben Rucksack gesprochen. Da sind zwei Bärenkinder. Der eine hat so einen schwarzen Rucksack mit lauter Sorgen und lauter schweren Gedanken und sowas neben sich stehen. Und da kommt ein fröhlich vergnügtes Bärenmädchen vorbei. Und das hat nur einen gelben Rucksack dabei. Das ist voll mit Freude und guten Erinnerungen und schönen Emotionen. Naja, und dann tauschen die beiden sich aus und das Ganze endet dann damit, dass der traurige Bär seinen schwarzen Rucksack los wird und stattdessen auch einen gelben Rucksack kriegt und schon die erste schöne Erinnerung hat und guckt dann da rein und findet die Blume, die ihm das Bärenmädchen geschenkt hat. So. Und dann wird darüber gesprochen, wo kommen diese guten Sachen her und wie kann man die noch besser sammeln, wie kriege ich meinen gelben Rucksack voll gemacht.
Okay, ich war kurz am Anfang ein bisschen irritiert, als Sie antworteten und sagten, die Kinder springen in den Raum und rufen ihren Namen. Ich war kurz davor, Sorge zu haben, dass sie jetzt ihren Namen tanzen müssen und wir doch an der Waldorfschule angekommen sind. Aber ich glaube, so schlimm wird's nicht, oder?
Nein, auf keinen Fall. Das ist nicht esoterisch, was wir machen. Wir wissen, dass dieses persönliche Begrüßen tatsächlich einen Wert hat. Da gibt's Erfahrungsberichte und vieles von dem, was wir haben, da gibt es konkrete Forschungsergebnisse zu. Also sowas wie, wir mehren positiv Emotionen führt dazu, dass wir glücklicher werden und dass wir häufiger auch sowas erkennen. Also das Ganze ist nicht esoterisch, sondern wissenschaftsbasiert.
Und trotzdem habe ich gewisse Zweifel, weil ich mich frage, in einer Welt, in der wir so viele Konflikte haben, in der wir ja auch sehr viele Probleme haben, in der wir scheinbar alle nicht mehr miteinander reden können oder immer weniger, in der sich Menschen gegenseitig mit Hass, mit Krieg überziehen, ist es da wirklich an der Zeit, über das Thema Glück zu reden und sich mit sich selbst zu beschäftigen? Wie kann mein Wohlbefinden besser werden? Wie kann mein Glück größer werden? Müssten wir da nicht eigentlich Unterrichtsfächer schaffen, in denen es darum geht, wie gehen wir eigentlich mit dem Negativen um? Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie gehen wir damit um, dass die Welt irgendwie uns um die Ohren fliegt und sich spaltet in unterschiedliche Teile. Ist das nicht eigentlich die Kompetenz, die Kinder viel dringender erlernen müssten?
Tja, vielleicht ist das aus anderer Leute Sicht so. Aus meiner Sicht ist es total wertvoll, dass wir uns um positive Gefühle kümmern. Da drin ist ja auch enthalten, dass wir uns um Negative, um den Umgang mit Negativen, wie setzen wir die Prioritäten richtig, worauf gucken wir? Ja? Wenn ich den ganzen Tag mir schlechte Nachrichten um die Ohren ballere, dann kriege ich ein schlechtes Weltbild. Und dann werde ich vielleicht dadurch auch pessimistisch, vielleicht sogar lethargisch und will nichts mehr verändern. Wenn ich gleichzeitig oder das Gefühl habe, es könnte ja aber besser werden, wenn ich optimistisch in die Zukunft schaue, dann ist die Veränderungswahrscheinlichkeit in meinen Augen immer noch größer.
Oder ich werde vielleicht auch einfach widerstandsfähiger, indem ich mich immunisiere mit dem, was in der Welt passiert und weniger weggucke und dann vielleicht, Achtung, auch schönes Modewort aus der Psychologie, resilienter werde im besten Sinn des Wortes.
Also es geht natürlich darum, Resilienz zu fördern, also psychische Widerstandsfähigkeit, auch mit Widrigkeiten gut umgehen zu können. Ja, aber zur Resilienzfähigkeit gehört unbedingt zu wissen, wo sind meine Stärken, wo sind Potenziale, wo sind meine Glücksquellen, wo sind Ereignisse, die ich aufsuchen kann, damit ich positive Emotionen tanke, weil ich dann viel besser mit den negativen Widrigkeiten umgehen kann.
Das sagt Glücksforscher Tobias Rahm. Er ist Glücksforscher an der TU Braunschweig und begleitet ein Experiment an Braunschweiger Grundschulen, an denen ab morgen Glück unterrichtet werden soll. Heute noch nicht, denn zum großen Glück für die Schüler in Braunschweig ist heute mit dem Reformationstag ein Feiertag in Niedersachsen. In diesem Sinn trotzdem vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg und einen angenehmen Tag. Danke, Herr Rahm.
Vielen Dank Ihnen auch für das Interesse.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Stephen King, Schriftsteller. Wir erfinden Horrorgeschichten, um mit dem realen Schrecken fertig zu werden.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war der Montag bei Wach und Wichtig. Morgen ist wieder ein Feiertag, aber nicht in Berlin. Deswegen hören wir uns morgen wieder und dann werde ich euch unter anderem erzählen, wo morgen Feiertag ist und alle Dialekte einmal durchparodieren, die morgen von einem Feiertag beglückt sind, werden. Und die deutsche Sprache lerne ich auch noch bis dahin. So, habt einen schönen Tag. Bis morgen.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.